Podcast wird präsentiert von Vögelereisen. Jetzt neu mit individuellen Mietwagenreisen.
Ich bin im Ostschweizer Städtli Frauenfeld und zwar in der Maya. Die Maya ist ein umgebautes Postbüssli, das schon viele Kilometer auf den Strassen von Europa zurückgelegt hat. Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sauter, Redakteur von Travel News und zu Gast beim bekanntesten Vanlife-Bar der Schweiz, der Steffi Rickenbacher und Louis Eigenmann. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Mittag. Wir freuen uns sehr, zu Gast zu sein.
Und willkommen bei uns in den heimischen Stuben auf vier Rädern.
Freut uns sehr, dass wir mal so ein Podcast-Studio wie uns aufgebaut haben. Ganz, ganz einen speziellen Moment.
Steffi, es ist rund 4 Jahre her, als ihr das Postbüssli gekauft und innen drin komplett umgebaut habt. Warum habt ihr euch genau für einen alten Bus von der Post entschieden?
Das war rein Zufall eigentlich. Wir haben einen Crafter gesucht, haben natürlich die ganzen Plattformen durchsucht und für uns wichtig war, dass wir zwei Einzelsitze haben, weil oftmals haben Lieferwagen da vorne die Bank drin. Und die Bank kannst du auch her, aber wir brauchen den dritten Sitz nicht und wir haben halt den Durchgang wollen. Das hat der Postbus bereits dabei.
Ja, angefangen hat aber alles ein bisschen früher, muss man sagen. Wir haben nämlich einen Vertrag auf dem Tisch gehabt für einen fertig ausgebauten Camper zum Kaufen. Für mich ist es nie in Frage gekommen, selber einen Bus auszubauen. Die Steffi wollte das unbedingt und wir haben den Vertrag verrissen und das Büsschen gekauft, dass Steffi ihren Traum vom Selbstausbauen verwirklichen
konnte. Was wäre das für ein Bus gewesen? Also so eine Riesenmaschine mit modernster Ausstattung? Oder wie muss ich mir den vorstellen?
Ja, so modern ausgestattet wie der jetzt ist, Maya, wäre er wahrscheinlich nicht gewesen, weil ein Selbstausbau doch moderner ist als ein gekaufter. Aber es wäre ein Pössl, ganz normal, Standard ausgebaut, natürlich mit nicht so viel Charme.
Warum hat es denn unbedingt ein selber ausgebauter Bus müssen sein, Steffi?
Weil es vom Grundriss her einfach das, was ich alles drin wollte, so gar nicht auf dem Markt gibt. Du stehst zum Beispiel direkt vor unserem Bachofen. Das war für mich so ein Must-Have. Wenn ich selber einen Bus ausbaue, dann will ich einen eigenen Gasbachofen drin haben. Dusche ich an eine Ausbaulösung, wie wir es jetzt haben. Dafür haben wir aber auch einen grossen Kühlschrank gewählt, weil auch Taxi von bei uns halt auch dort an, dass wir einfach auch genug Lebensmittel mitnehmen können, um halt auch mal eine Woche, zwei neu stehen können.
Jetzt bist du auch Touchmeisterin bei dem Ausbau, weil du das unbedingt hast wollen, oder bist du in der Pflicht gewesen, Louis? Wie sieht das aus?
Also ich durfte eine Zeit lang mit in die Werkstatt gehen, ausbauen, bin dann aber nach einer Zeit ausquartiert worden, durfte nicht mehr gehen, hat höhere Ansprüche gestellt an den Ausbau und es hat wirklich den Ausbau miteinander nicht so harmoniert.
Was heisst höhere Ansprüche? Was hat dir noch vorgeschwebt?
Er ist halt immer gekommen, wenn ich quasi ich unter der Woche bauen kann. Und wenn er dann am Abend oder am Wochenende gekommen ist, so, ja, aber da hätte ich gern so und das hätte ich gern anders. Und irgendwann habe ich sagen, weißt du, entweder bist du mit vollem Herz dabei und hilfst mit oder bist einfach ruhig.
Und wie hat dir der jetzt am Schluss gefallen?
Ich finde definitiv den schönsten Van, den man überhaupt kann haben. Also es steckt so viel Liebe drin, so viel Liebe zum Detail und wir haben da so viele wahnsinnig schöne positive Feedbacks über, dass ich einfach nur stolz bin, dass Steffi da so angebracht hat und so, wie er heute aussieht.
Aber er sieht auch jede Macke, also das ist schon auch so.
Der Vorgänger von der Maya war ja der Karl, glaube ich, oder? Inwiefern hat euch geholfen, die Erfahrungen, die er auch gemacht hat mit dem Karl, um eben auch wissen, wie er es nicht mehr will oder was er anders will?
Das war meine Inspiration. Also ohne, dass wir so lange in diesem Bus unterwegs gewesen wären, im Vorgänger eben, hätte ich nie gewusst, wie genau dass wir was wollen. Wir haben ja schon 2012 eine Weltreise gemacht und haben dort 3-4 verschiedene Camper gemietet, von wirklich riesig bis mini-mini-Camper. Also von dort her haben wir schon mal so ein bisschen gewusst, was wir ungefähr wollen. So haben wir den Karl ausgelesen. Und jetzt da halt wirklich nochmal alles angepasst, aber auch einiges übernommen, was wir im Karl hatten.
Gibt es Sachen, die euch im Karl besser gefallen haben?
Für mich eigentlich nicht, nein.
Das Einzige, die grosse Dachbox.
Die grosse Dachbox. Und er war 80 cm kürzer als Maya. Das ist nochmal ein grosser Vorteil. Wir sind jetzt bei einer Länge von 6 Metern und das ist für uns wirklich die Schmerzgrenze. Weil wir stehen jetzt hier mit dir auf einem Parkplatz, wo wir gerade noch so reingepasst haben und jeder Zentimeter mehr wird einfach umständlich für uns persönlich. Und das ist vielleicht das Einzige, was beim Karl noch ein bisschen besser war.
Du, ihr habt unter dem Label Comedas 2 über 40'000 Follower auf YouTube und eure Clips werden 10'000 Mal angeklickt. Wie ist es so weit gekommen? Wie ist das Ganze aufgebaut worden?
Das war tatsächlich meine Idee, weil ich ja vor dieser Europareise wahnsinnig viel YouTube konsumiert habe. Wirklich Reisekanäle, alles Mögliche. Und eigentlich war die Europareise ja mal als Spassprojekt angedenkt. Wir wollten einfach ausbrechen aus dem Alltag, aber ich wollte es für mich einfach festhalten. Es war das Ziel, dass man das im Bewegtbild festhalten und nicht nur so wie auf der Weltreise auf Bildform. Und ja, ich habe nicht gedacht, dass das irgendjemand vielleicht einmal anschaut, aber es ist dann doch anders gekommen.
Es war aber auch lustig, dass er alle Technik gekauft hat und den Wunsch hatte, um es zu machen, aber schlussendlich nicht vor der Kamera gestanden ist. Also ich musste ihn zwingen, um die ersten Vlogs aufzunehmen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich gar nicht angefangen, obwohl wir alles hatten und es wollten machen.
Und dann hat es relativ schnell eingeschlagen. Also haben wir gesehen, das nimmt einfach massiv schnell zu mit Follower, mit Klicks etc. Oder hat es ein bisschen Aufbauarbeit gebraucht?
Es ist eigentlich, wir müssen wirklich ein bisschen von einem Glücksfall reden, weil wir haben genau zur richtigen Zeit, genau in den richtigen Ländern angefangen mit dem YouTube. Es hat relativ wenig Anlaufzeit gebraucht. Also wir sind etwa nach einem halben Jahr bei knapp schon 10'000 Follower gewesen. Und das ist einerdings bedingt gewesen durch den Campingboom, der so langsam angefangen hat, aber auch, dass wir im Balkan unterwegs gewesen sind. Das ist für die Leute einfach immer noch eine Region, wo man nicht hingeht, wo gefährlich ist, wo man beklaut wird und viele Leute einfach wollen wissen, wie es dort hinten aussieht. Und in Serbien ist es dann so weit gekommen, dass die serbische Gemeinschaft in der Schweiz das so abgefeiert hat, dass wir dort gewesen sind, dass überall geteilt hat, in allen News, in allen Zeitungen und da hat uns innerhalb von einer Woche eigentlich den ganzen Erfolg von YouTube so gegeben.
Bei diesen Social-Media-Projekten taucht schnell mal die Frage auf, ja, wie viel Geld wirft das ab? Kann man wirklich von dem leben? Wie sieht jetzt das bei euch aus?
Wir haben ja wirklich angefangen als Spassprojekt. Und ich würde sagen, nach etwa einem Jahr ist über YouTube, über die Werbeeinnahmen bereits so etwas herumgekommen, dass wir unser Ersparten während dem Reisen nicht mehr anlangen müssen. Also das ist für uns so ein bisschen ein Gap war, das zu erreichen. Das war natürlich mega cool, weil wir auf einmal gewusst haben, okay, solange wir natürlich auf kleinem Fuß so weiterreisen, können wir es eigentlich unendlich lang machen.
Ich muss aber auch heute sagen, wir können nicht von den Einnahmen von diesen Social-Media-Plattformen leben, weder von YouTube noch Instagram, sondern schlussendlich sind es Kooperationen, wo es Geld gibt. Also YouTube gibt uns im Monat zwischen 500 und 1'000 Franken, rein von der Videowerbung, aber das, was schlussendlich einschenkt und uns eigentlich alles finanziert, sind Kooperationen, Firmen, die mit uns zusammenarbeiten und Produkte platzieren. Das sind die
und unsere eigenen Produkte mittlerweile.
Und unsere eigenen Produkte. Also, genau.
Unsere 6 Reiseführer für Camper, die wir auf dem Markt haben.
Genau, da wird ich sicher auch später dann noch darauf zu reden kommen. Was mich vorher noch interessiert, wie ist das eigentlich bei euch privat entstanden? Sind ihr beide schon Camper gewesen, die ihr euch kennengelernt habt? Oder sind ihr Camper geworden im Laufe der Beziehung? Wie ist das gelaufen?
Also ich bin über Generationen schon Camperin. Nicht mit Wohnmobil, sondern wir haben noch immer einen Dauerstellplatz, die Steckbahn am Untersee, wo wir natürlich selber auch jede freie Minute sind, wenn wir da sind. Und wir sind auch immer mit Zelt, mit so Familienzelt in die Ferien gegangen früher noch. Also ich bin Vollblut-Camperin.
Ich überhaupt nicht. Ich bin gar nicht so aufgewachsen. Reine Hotelferien, immer an den gleichen Ort, jedes Jahr auf Korsika. Nie gross etwas mehr gesehen als die Insel. Ist schön gewesen, aber Camping nie ein Thema. Und wir sind dann eigentlich zusammen reingerutscht. Als wir zusammengekommen sind, sind wir schon kurz danach mit unserem ersten Auto und einem Zelt auf Südfrankreich gereist. Und seitdem hat das eigentlich immer mehr seinen Lauf genommen.
Und dann, wie muss ich mir das vorstellen, hat Steffi dann so ein bisschen die Anleitungen gegeben, so läuft es und da müssen wir und so müssen wir, oder wie ist das abgelaufen?
Also Steffi ist ja sowieso die Chefin in dieser Beziehung und hat die Hosen an, da muss man keinen Hehl daraus machen. Also wir haben sowieso ein bisschen einen Rollentausch in unserer Beziehung. Steffi ist Macherin und Bauerin und Werkstatt und alles in einem, ein Multitalent und ich sage auch gerne immer Frau MacGyver, weil sie für alles immer eine Lösung hat. Und das ist eigentlich schon immer ein bisschen so. Und ja, ich bin einfach die ausführende Kraft sozusagen.
Jetzt sind wir schon sehr lange zusammen unterwegs, zum Teil auch sehr eng aufeinander unterwegs. Das bringt halt das Campen, das Vanlife mit sich. Wie schwierig ist das? Oder kann das auch sein in einer Beziehung, wenn man halt so eng aufeinander ist und alles oder fast alles teilt?
Wir haben einige Bärli kennengelernt, die kein Bärli mehr sind. Also es ist definitiv eine Beziehungsprobe. Und wir sagen immer, also wer es auf diesem engen Raum schafft, der bringt eigentlich fast nichts mehr aus der Bahn. Es ist natürlich eine Herausforderung. Es gibt quasi keine Privatsphäre. Also man kommt auch aufs WC gehen und alles zusammen wirklich mit über voneinander. Man hat dafür einen riesigen Vorgarten. Es läuft mega viel, oder? Weil man viel geht anschauen. Und was wir halt sicher gelernt haben, ist Probleme um ansprechen und lösen, wo man die Hause halt vielleicht einmal die Türe knallen lässt und sich zurückzieht. Das können wir hier quasi nicht. Und darum muss man Probleme halt einfach früher ansprechen.
Ich muss aber auch sagen, dass unsere Beziehung unterwegs viel besser funktioniert als die Hause. Und das hat eigentlich den einfachen Grund, dass wir, wenn wir unterwegs sind, die äußeren Einflüsse viel weniger haben. Also wir konsumieren weniger News, wir haben weniger Stress im Geschäftsleben oder zuhause, sondern man befasst sich dann mit den Themen, die man zusammen unterwegs erlebt. Und das ist ganz etwas anderes, als wenn man zu Abend heimkommt und immer seinen Frust oder so ablässt. Und darum funktioniert unsere Beziehung unterwegs 50% besser.
Habt ihr irgendeinen Tipp für Bärli, die sich jetzt eben vielleicht auch so etwas vornehmen, wir wollen ein Jahr unterwegs sein? Gibt es so ein Patentrezept oder einen Ansatz, den ihr vielleicht könnt weitergeben könnt aufgrund von euren Erfahrungen?
Immer genug essen.
Ja, also das ist sicher, also das ist gerade im Vanlife enorm wichtig, weil du hast eigentlich immer dann nicht gegessen, wenn du auch keinen Stellplatz hast. Also da ist so eigentlich so die Regel, du suchst abends einen Stellplatz und hast hundertprozentig nichts gegessen. Und das hält die Stimmung schon immer hoch.
Ihr habt vorher die Europareise angesprochen, mit dem Ziel, 47 Länder, alle 47 Länder zu bereisen, zu Europa. Wie ist das Projekt entstanden? Wann habt ihr gefunden, das wollen wir so angehen?
Wir haben 2012 ja die Weltreise gemacht und auf dieser Weltreise, kann ich mich erinnern, hat unser Neuseeländer von Bulgarien vorgeschwärmt, wie schön, dass es dort hinten sei. Und ein bisschen später...
In Neuseeland.
Genau, ja. Oder? Und ein bisschen später haben wir jemanden getroffen, der von der Schweiz, von der Wasserfallroute geredet hat. Ich kenne sie bis heute nicht. Aber Bulgarien haben wir kennengelernt, oder? Weil nach der Weltreise sind wir wieder in den Arbeitsalltag eingestiegen und dann haben wir uns überlegt, wir wollen wieder etwas machen. Und damals war für uns klar, wir wollen nicht wieder so weit weggehen, sondern wir wollen zuerst einmal den Kontinent kennenlernen, wo wir drauf leben. Und dann ist natürlich der Journalist da im Louis wieder durchgekommen.
Genau, und dann ist mir eben einerseits die Bulgarien-Geschichte in den Sinn gekommen, dass wir müssen sagen, wir wollen jetzt einfach mal wissen, was ist unser Kontinent. Und dann haben wir irgendwie ein Projekt probiert, daraus zu machen, das einfach auch Hand und Fuß hat, das cool tönt, wo man eben vielleicht auch am vermarkten. Wir haben uns das schon mal ein bisschen überlegt gehabt, was wir daraus machen können. Und dann, ich weiß auch nicht, irgendein Spleen an einem Abend, wo wir gesagt haben, ja komm, wir machen einfach ganz Europa.
Und wo haben wir angefangen? Wie ist das losgegangen dann?
Also unser Bus, der Karl, hat keine Heizung drin gehabt. Er hat nur einen Heizlüfter gehabt. Das heisst, wir haben nur auf Campingplätzen halt warm gehabt. Entsprechend haben wir gefunden, ja gut, wir fahren einfach einmal südlich. Wir haben in Italien angefangen. Hat gerade auch den Vorteil, du hast den Vatikan und San Marino gerade dabei, also drei in einem. Perfekt. Und nachher sind wir eben über den Balkan, also mit der Fähre über nach Kroatien und sind dann die Balkanroute herab bis Griechenland. Und ja, es ist dann langsam immer ein bisschen wärmer geworden.
Ja, wir sind eigentlich immer ein bisschen den Jahreszeiten nachgereist, dass wir halt immer warm haben. Karl hat nicht immer funktioniert. Manchmal ist es auch überraschend kalt geworden. Aber ja, wir haben unsere, das ist eigentlich so ein bisschen die Vorgabe gewesen. Wir sind ein bisschen nach den Jahreszeiten gereist schlussendlich.
In wie viele Länder sind ihr aktuell?
Wir sind seit Jahren jetzt bei 45 von 47 Ländern. Ich glaube, seit bald fünf Jahren fehlen uns immer noch zwei Länder. Und ja, das wurmt uns ein bisschen und darum ist das Projekt noch lang nicht zu Ende.
45 von 47 Ländern haben wir bereist. Wo sind wir noch nicht und warum?
Die klassische Frage kommt natürlich auch. Kasachstan fehlt uns noch. Wir würden gerne weit auch durch Russland und dann in die Mongolei weiterreisen. Und das ist jetzt halt einfach in den letzten Jahren, zuerst Corona-bedingt, jetzt wegen Krieg, einfach fast nicht möglich gewesen. Und das andere ist Island. Und Island ist für mich halt einfach das Letzte, weil ich liebe Island-Ross. Reite die auch, wenn ich da in der Schweiz bin. Und ja, wenn ich auf Island gehe, dann gehört der Reittour dazu. Und falls ich mich dort in ein Ross verliebe, dann will ich es auch mitnehmen. Darum, Island wird jetzt das allerletzte Land sein, bevor ich bereit bin, um mich sesshaft zu machen.
Gibt es einen Ort, der euch am besten gefallen hat, wo ihr beide sagt, das ist einfach so, da haben wir die schönsten Erinnerungen dran?
Also es ist urschwierig natürlich vor 2,5 Jahren einen Ort zu sagen. Es hat uns im Osten Rumänien oder auch Serbien wirklich wahnsinnig gut gefallen. Wir sind vor 2 Jahren ein halbes Jahr in Griechenland gewesen, was halt einfach auch der absolute Campertraum ist. Sind jetzt aber auch gerade wieder im Winter 3 Monate in Lappland oben gewesen und das könnte schon so ein bisschen vielleicht in Zukunft unser Zuhause werden.
Ja, also überraschend, wenn wir wirklich ausheben, ist der Balkan und Südosteuropa. Da ist für uns einfach etwas, wo wir auch den Leuten immer wieder sagen wollen, dass man dort einfach der Gast ist und nicht der Tourist, wenn man dort durchreist. Und das ist gefühlsmässig ganz, ganz etwas Besonderes.
Du hast es angetönt, Steffi, letzten Winter Nordeuropa, zum Teil wirklich bei sibirischen Temperaturen. Und trotzdem sagst du jetzt, das könnte wirklich etwas sein, zum nochmal gehen, zum länger bleiben. Was macht es aus?
Die Lichtstimmung, die Natur, die Einsamkeit, einfach können sein. Wir sagen immer, die Schweiz ist wunderschön, auch politisch, wirtschaftlich. Also die Schweiz ist eigentlich das perfekte Land, aber sie ist zu klein.
Es ist einfach viel zu eng und wir haben in Schweden gerade wieder gelernt, wie das ist, wenn man einfach weit schauen kann und kein Haus und keine Zivilisation sieht. Und wir sind eher so ein bisschen die Einsiedler, die zu Abend mit dem Motocross dürfen ums Haus herumfahren, gleichzeitig fischen und laut Musik hören, ohne dass der Nachbar anruft.
Dieser Podcast wird präsentiert von Vögelereisen. Gestalten und buchen Sie Ihre individuelle Mietwagenreise ganz nach Ihren Wünschen auf vögele-reisen.ch/mietwagenreisen.
Ist das eigentlich, im Moment klingt es sehr harmonisch, also ihr findet die gleichen Orte, es gefällt euch ähnlich gut, es zieht euch an die ähnlichen Orte an. Gibt es auch mal, dass ihr noch immer Sinn, wo der eine sagt, hey, da ist fast das Paradies und der am anderen löscht es ab und man würde lieber sofort weiter?
Also du bist eher vorsichtig, was Plätze anbelangt, oder? Während ich einen Platz anschaue und er ist prinzipiell perfekt, schaust du an und siehst prinzipiell eher Nachteil. Und so finden wir dann meistens irgendwo ein bisschen die Mitte.
Da ist die klare Diskrepanz, wo wir haben, Sicherheitsgefühl. Ich nenne Steffi ganz liebevoll manchmal ein bisschen naiv. Und ich bin eher so ein bisschen der übervorsichtige Mensch.
Aber passiert ist uns noch nie passiert etwas. Also so schlecht kann mein Gefühl auch nicht sein.
Definitiv nicht. Aber das sind unsere absolut schwierigsten Momente, wo die Meinungen extrem auseinandergehen. Wo ich sehr, sehr schnell das Gefühl habe, da kommen wir nie mehr lebend raus aus dieser Situation.
Eben, wir haben jetzt viel über das Büssli geredet, schon ein bisschen über die Ausstattung, über verschiedene Destinationen, aber eben Campingplätze, die Orte, wo man Halt macht, sind natürlich auch sehr wichtig. Was ist für dich denn zentral dort, Louis, wo du sagst, das muss so ein bisschen dabei sein, damit es für mich stimmt?
Also am allerliebsten habe ich natürlich, wenn noch jemand anders dort steht. Also das ist so, irgendwie, wir stehen sehr viel frei, das ist eine eigene Kunst, die Plätze zu finden, sich wohlzufühlen. Und ich finde es immer am geilsten, wenn einfach schon jemand anders dort steht. Das ist einfach so.
Und du bist prinzipiell am liebsten auf offiziellen Plätzen, offiziellen Stillplätzen oder Campingplätzen oder bei Bauernhöfen. Während ich halt wirklich schon auch gerne irgendwo einfach draußen stehe.
Ich schlafe einfach weniger tief, wenn wir irgendwo in den Pampas draussen stehen, als irgendwie auf einem gesicherten. Das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert.
Ihr erzählt jetzt vor allem auch in einem Abenteuer, das ihr schon gehabt habt. Gibt es das bei euch, Mann, oder dass ihr einfach nur mit in ein Hotel oder in eine Ferienwohnung geht und dann dort vielleicht Skifahren oder ein bisschen ans Meer baden? Oder kommt so etwas gar nicht mehr in Frage?
Ich würde mir das ja eigentlich ganz fest wünschen.
Also wir haben es wirklich schon ewig nicht mehr gemacht. Wobei wir ja sagen, wir haben in Lappland ein Haus gehabt.
Das stimmt, ja. Aber nein, wir haben jetzt eigentlich seit 7 Jahren, sind wir, glaube ich, ein- oder zweimal auf der Reise in einem Hotel gewesen, weil es einfach nicht anders gegangen ist. Aber sonst verbringen wir eigentlich die ganze Zeit im Camper und sind so unterwegs.
Ich könnte mir auch nach wie vor nichts Schöneres vorstellen. Das ist genau der Punkt zwischen uns beiden. Ja. Ich würde selbst im Wellnesshotel am liebsten im Camper vorne raus schlafen.
Und was hast du das Gefühl, warum ist das so? Einfach weil du auch schon so aufgewachsen bist?
Das ist oder? Mein Zuhause. Das ist wirklich das ist mein Bett. Da habe ich meine Sachen, da fühle ich mich so wohl. Und Hotel ist für mich immer Aufwand, weil ich muss ja packen, Koffer packen, reintragen. Für eine Nacht lohnt es sich nicht zum Ausräumen, also wühlst die ganze Zeit den Koffer umeinander. Und da hat alles seinen Platz.
Ihr schreibt nicht nur Blogs und macht Videos von euren Reisen, sondern ihr schreibt auch Bücher. 6 sind unterdessen und das neueste ist Ende März rausgekommen. Es heisst «On the Road» mit dem Campervan durch Deutschland. Und ist von dir, Steffi. Du bist durch alle 16 Bundesländer gereist. Wieso hast du dich in dem Fall für Deutschland entschieden?
Damals war es gar nicht bewusst meine Entscheidung. Wir sind mit dem Verlag immer ein bisschen im Austausch. Mal haben wir eine Idee, mal den Verlag. Und da ist der Verlag auf uns zugekommen und hat gesagt, dass sie in der On-the-Road-Reihe gerne einen Deutschlandreiseführer hätten. Und dann natürlich am liebsten von jemandem geschrieben hätten, der eben nicht deutsch ist. Und so, genau, sind wir zu dem Projekt gekommen, haben es eigentlich am Anfang zusammen machen. Aber schlussendlich, schon bedingt, hat es sich ergeben, dass ich es dann allein gemacht habe.
Der Anfang hat aber eigentlich eine falsch geleitete Mail genommen. Also wir haben, es war gar nicht für uns gedacht, gewesen, die Mail, die dort mal zu uns gekommen ist. Und wir haben dann zurückgeschrieben, ja, das ist nicht das Manuskript, das wir bekommen sollten, um anzuschauen. Aber es klingt noch spannend. Und dann hat uns unsere Agentin zurückgeschrieben, ja, wie wäre es denn mit Deutschland? Und dann, ja, so als ein riesen Zufall eigentlich.
Und wieso bist du nicht mit? Hat dich einfach Deutschland nicht so gereizt? Oder was war der Grund gewesen?
Ich arbeite als Journalist und habe ein bisschen Mühe zum Loslassen, gewisse Sachen.
Er hat Trainingsängste von seinem Job.
Genau, ich habe Trainingsängste von meinem Job, so ein bisschen. Und ja, es ist ein eine längere Geschichte, aber ja, ich habe meinen Job für das Projekt leider nicht aufgegeben, weil mir im Nachhinein extrem leid tut und wenn ich auch bereue, dass ich bei dieser Reise nicht dabei war, wahrscheinlich das Leben lang. Aber es ist einfach der Job, der mich in der Schweiz gehalten hat, wo ich irgendwie, ja, immer noch das Gefühl habe, ich könne nicht ganz aufgeben.
Und wie war es, Steffi, auf dieser Reise? Kannst du ein bisschen erzählen von deinen Eindrücken, von den Emotionen, die du erlebt hast?
Also Deutschland als Reiseland ist gigantisch. Es gibt so viel Unterschiedliches von endlosen, weiten und flachen Landschaften im Norden mit dem Wattmeer und allem zusammen, über Kulturen und Brauchtümer, aber auch schöne Wandergebiete, die durchaus hügelig bis bergig sein können. Mit der Industriekultur der Städte, also es ist wirklich zum Erleben eine wahre Freude und als Camper richtig einfaches Reiseland. Du hast so viele Stellplätze und Campingplatzmöglichkeiten. Also das ist alles super gewesen. Das Einzige, was mir halt gefehlt hat, ist Begleitung gewesen, weil ich es mir schon gewohnt bin, dass wir zusammen unterwegs sind und allein so zu reisen und zu recherchieren, was ja nicht nur einfach ein bisschen Spass haben ist, sondern durchaus viel mehr Arbeit als Ferien. Ja, da hätte ich mir schon sehr oft jemanden an meiner Seite gewünscht.
Was hat es konkret für Herausforderungen gegeben, vielleicht, wo du gesagt hast, da wäre es jetzt super, wenn der Louis dabei wäre oder einfach, wenn ich noch Hilfe hätte?
Ja, also das Blöde war, dass eigentlich kurz bevor ich losgereist bei der Parksensor hinten ausgestiegen ist. Gerade der hinten, oder? Mit einem Beifahrer hast du ja immer einen Parksensor, sage ich einmal, dabei. Der hat natürlich gefehlt, aber es...
Die Wäschmaschine sagst du ja auch gerne.
Der Geschirrspüler. Genau, der Geschirrspüler hat gefehlt.
Ja.
Aber ja, halt einfach auch das Zwischenmenschliche. Nicht jede Entscheidung selber müssen treffen. Den ganzen Tag. Das habe ich wirklich gemerkt, wie viel dass er mir da auch an Entscheidungen abnimmt.
Welches sind die schönsten Orte, die schönsten Begegnungen gewesen, die du erlebt hast, jetzt für dich persönlich?
Ich bin von Zuschauern eingeladen worden, die haben mir geschrieben, die Sächsische Schweiz sei ja gut und recht, aber sie wohnen im Zittauer Gebirge direkt daneben und da kenne ich eigentlich niemanden und sie würden mich wirklich sehr gerne einladen, um mit ihnen das Zittauer Gebirge zu erkunden. Und tatsächlich ist die Region in der Oberlausitz fast unbekannt, bietet aber fast eins zu eins das, was die Sächsische Schweiz auch bietet. Nur eben viel entspannter und gerade für Camper, da kannst du halt auch mal noch frei stehen, während in der Sächsischen Schweiz nicht mal den Tag durch irgendwo darfst parken.
In einem anderen Buch, das wir rausgegeben haben, geht es um das Thema Kochen in der Camper-Küche. Und zudem bietet er auch Workshops an, wo die Leute zu euch kommen können. Gibt es dort Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die besonders häufig auftauchen, so den Klassiker?
Wir machen Kochshows vor allem mit dem Omnia. Das Kochbuch ist für alles. Aber die Kochshows sind vor allem der Omnia. Das ist ein Backofen, wo man auf Gas oder auch Elektro im Camper backen kann. Und der ist leider ein bisschen unterschätzt, denn viele haben zwar sogar dabei, aber noch original verpackt. Genau. Oder backen noch Brötchen drin auf.
Ja, und Steffi hat das wirklich perfektioniert, die Küche im Omnia. Und wir machen alles in dem Campingbachhof und die Leute sind extrem fasziniert von dem Teil. Und das ist wirklich das ist so ein bisschen eine aufklärende Kochshow zu dem Teil.
Gibt es sonst irgendein absolutes No-Go, wo ihr sagt, in der Camperküche, was man ja nicht machen darf, was man unbedingt schauen sollte, wenn man unterwegs ist? Habt ihr da so ein Tipps?
Einfach genau gleich kochen wie die Hause auch. Also wir haben sogar schon Fondue im Bus gemacht, nach 3 Tagen schmeckt der auch nicht mehr. Es geht also schon. Fisch ist etwas, was man tatsächlich nur draussen macht.
Ja, wir haben auch eine Aussenkochstelle, wo man Fisch eher draussen macht, aber für uns ist es mega wichtig, wenn wir 3 Jahre am Stück reisen, dann haben wir nicht nur auswärts essen oder halt Ravioli, wie man so gerne sagt, sondern wir haben halt wirklich genau gekocht wie die Hause und das ist so der grosse Unterschied zu Langzeitreisen dann.
Und wir haben den Abzug oben, unter der stehst du quasi gerade. Ein Fenty, wo man ein Fenster reinklemmen kann, wo ihr und raus kann blasen kann. Das hilft natürlich auch, zum, wie die Haie auch, oder? So ein bisschen den Dunstabzug können sie anmachen.
Kochen die praktisch immer selber? Oder holt ihr euch einmal, wenn ihr irgendwo wieder in einem Städtchen oder an einem Ort vorbeikommt, holt man sich dann vielleicht auch mal etwas bei einem Takeaway oder geht in ein Restaurant?
Also das ist eher so meine Sparte, weil ich reise eigentlich grundsätzlich zum Essen. Also ich reise wirklich durch Europa, um überall alles zu probieren. Ich finde das so etwas Faszinierendes, die Kulturen und ihre Esskulturen kennenzulernen. Darum wir gehen oft auch auswärts essen, um das Ganze können erleben, aber kochen auch genauso viel eigentlich zu Hause.
Und das Spannende ist ja nachher ein Gericht, das man dort kennengelernt hat im Restaurant, das nachher selber in die eigene Küche können zu transferieren. Und das ist etwas, was wir auch in unserem Kochbuch probiert haben. Also dort hat es Burek-Rezepte oder Chuvich-Reis. Gibt spanische Tapas und so etwas, dass man sich auch in die Ferne kochen kann.
Ja, wir gehen dann gerne am Markt, kaufen dort ein Lokal ein und machen aus dem dann wirklich auch ein lokales Gericht im Camp.
Muss ich natürlich gleich noch fragen, in welchem Land hast du am besten gegessen bis jetzt?
Also die Türkei ist ganz, ganz weit vorne, was die Küche anbelangt. Wir reden immer noch von Kebab, aber es gibt kein Land, das so frische Küche hat wie die Türkei. Das ist Wahnsinn. Und es bestätigt sich einfach immer wieder, dass Italien eine unfassbar gute Küche hat, egal wo man isst. Wir sind jetzt gerade wieder in der Emilia gewesen letztes Jahr und das ist wie im Himmel, die Gastro dort, vom Wein über den Parmesan, über den Schinken. Also die zwei Länder sind schon ganz, ganz weit vorne.
Wenn jetzt ein Bärli, ich nehme ein Bärli als Beispiel, zu euch kommt und sagt, wir planen das erste Mal zusammen einen Roadtrip mit einem Camper, sage jetzt 3 Monate, 4 Monate unterwegs. Welche sind so die wichtigsten Punkte, wo ihr dem Bärli würdet mit auf den Weg geben?
Jahreszeit. Das ist die erste Frage. Wann gehst du? Und dann ist es mega individuell, oder? Als nächstes kommt von uns die Frage, was sind deine oder eure Interessen? Was wollt ihr machen? Kann ja sein, dass ihr Wintersport machen wollt.
Oder Ausgrabungen wie in Griechenland. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr das Fahrzeug habt oder nicht. Was mir immer empfehlen, ist mieten, mieten, mieten. Wirklich mal einen Tag, mal 2 Tage zum Bedürfnis abklären. Braucht man eine Türen zum WC oder kann man mitten im Raum aufs WC? Ist das ein Problem für einen oder nicht? Muss man jeden Tag duschen oder reicht es vielleicht alle 3 oder alle 5 Tage? Man muss sich sehr, sehr gut kennenlernen und Bedürfnisse abklären, dass man sich zusammen im Auto dann auch wirklich wohlfühlt. Und für das ist Mieten extrem wichtig, dass man die verschiedenen Grössen der Fahrzeuge ausprobieren kann. Das ist elementar.
Wir kommen langsam leider schon zum Schluss und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn ihr es für mich würdet fertig machen. Steffi, zuerst für dich. Zwingend in jeden Camper gehört?
Ein Erste-Hilfe-Set. Ah, das war aber ein schöner gewesen.
Louis, eine Panne, die ich nie mehr vergesse, ist?
Wir haben jetzt gerade eine Panne in Schweden. Ich bin von der Strasse gerutscht auf den Lofoten in Norwegen. Es war extrem easy und es war schon dunkel, am Abend eher spät. Und wir haben das erste Mal zusammen bei einer Panne extrem gut funktioniert und haben die Ruhe behalten. Das hat es bis jetzt in dieser Form fast noch nie gegeben. Und auf das bin ich fast ein bisschen stolz, wie wir die Situation zusammen gemeistert haben.
Und wir sind selber wieder rausgekommen.
Ja.
Und ganz zum Schluss, unsere nächste gemeinsame Reise geht auf.
In Emilia, auf Italien, ganz
klar. Das stimmt, das ist bereits geplant, ja.
Weil wir haben fast kein Wein mehr, fast kein Parmesan mehr und wir müssen dringendst unsere Vorräte auffüllen.
Steffi Rickenbacher und Louis Eigenmann, danke vielmals fürs Gespräch. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte, in der Maya. und ich wünsche euch alles Gute für die weiteren Abenteuer.
Danke vielmals, Reto. Und uns bleibt wie immer zum Schluss nur eins zu sagen.
Europa ist geil.